Im folgenden Film seht ihr den Mann von Simone. Simone war vor 2 Wochen dran und hat erzählt, wie sie fast 7 Jahre gewartet hat, dass sie wieder mit ihrem Mann zusammenkommt. Und das Wunder ist tatsächlich gesehen. Guckt euch den Film an, vor 2 Wochen. Jetzt ist der Mann dran, das ist auch sehr spontan. Er fuhr mit, kam hierher und hat sich spontan bereit erklärt, okay, ich sag auch meine Geschichte. Und diese Geschichte, Leute, ich will jetzt keine Triggerwarnung aussprechen, aber es geht um Sexsucht, es geht um Okkultismus, es geht um, boah, und eine völlig unerwartete, wundersame, wundervolle, da fehlen mir die Worte, Begegnung mit Gott, der in einer Weise in das Leben gesprochen hat von dem Mann, der immer sagte, mit Christen will ich nichts zu tun haben. Christ sein, hör mal auf mit dem. Und dann erlaubt sich Gott den Witz aller Zeiten und begegnet ihm. Und darüber spricht er. Und das finde ich das Coole an Superfromm, dass ich ja wirklich nicht viel weiß immer. Und es kommen Geschichten, die hört man sonst nicht. Und dann sitzen die Leute da und erzählen grandios. Und wenn ihr Geschichten habt und denkt nicht, das interessiert keinen, Geschichten helfen weiter. Wir und ihr, wir, also wir wissen nicht, wer die Sendungen sieht. Und von daher, info@superfromm.tv schreibt, und wenn ihr auch bereit seid, ein bisschen größere Anfahrt in Kauf zu nehmen, hierher, dann machen. info@superfromm.tv und jetzt ab die Geschichte. Schnallt euch an, aber sowas von.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlafen.
Egal wie abgedreht das war.
Emanuel, gerade war Simone da und jetzt du.
Ja.
Nein, danke, dass du so spontan gekommen seid. Das ist echt toll. Mhm. Und Simone hat schon davon erzählt, von Ehe und Drama, wobei wir deinen Bereich echt ausgespart haben. Mhm. Weil ich sagte, du, der kommt nachher. Was mich interessiert, ist natürlich schon, ihr wart bei so einem Psychotherapeuten. Mhm. Und der war ja schon etwas strange, oder? Was er euch da gesagt hat und geraten hat, hier mit Trennung und...
Das, für mich war das damals nicht strange. Für mich war das damals perfekt.
Ich habe auch weil nichts, du weg wolltest?
Ja, weil ich keinen Ausweg mehr im Leben überhaupt gesehen habe und er hat mir einen geboten.
Aha. Das war wie so eine Tür, die aufgeht, oder?
Genau. Und ich kannte keine andere, die ich öffnen könnte.
Ihr wart verheiratet?
Ja.
Wie war die Zeit vor dem Therapeuten oder warum seid ihr zum Therapeuten?
Also, es war alles schon relativ kompliziert von meiner Seite aus, weil ich seit Kind Depressionen habe, die aber nie so richtig diagnostiziert habe. Also immer so, alles ist so eigenartig abgelaufen. Seit früher Jugend mit Sucht zu tun habe, also schon seit Ewigkeiten mit Drogen in aller Art. Das hat sich dann alles exzessiv einfach gesteigert und gesteigert und gesteigert. Da gab es dann irgendwann keine Grenzen mehr. Und parallel, seitdem ich bewusst mit einem Bewusstsein denken kann, sexuell süchtig oder gestört. Mhm. Und das alles hat dann so ein Paket gemacht, dass man kaum atmen konnte in der echten Welt. Die habe ich nicht wirklich gekannt. Das war der Therapeut für mich, der war... Hoffnung auf irgendetwas.
Aber ihr wart ja verheiratet und ihr hattet eine Tochter und also so nach außen das ganz normale Leben.
Perfekt. Also das
aber
ist
nach innen war der Krieg.
Ja, das nach außen konnte es auch, erstens hätte es mir keiner geglaubt. Und die paar Personen, das sind vielleicht 3 oder 4, denen ich versucht habe, mal zu sagen, wer ich bin, die konnten das nicht greifen.
Warst du ein Schauspieler? Ein perfekter Schauspieler?
An dem Bereich ja, sonst eigentlich nicht, aber in dem Bereich habe ich 2 Leben gelebt und konnte gar nicht mehr, also ich konnte das klar unterscheiden, weil ich ja in der, weil meine, mein Leben, mein eigentliches Leben, das Geheime, das war alles, was mich am Leben erhalten hat, war so abstrus, dass ich es gar nicht erzählen konnte irgendwem.
Die hätten gesagt, das stimmt nicht.
Genau. Oder ich hätte selbst gar nicht geglaubt vielleicht, aber das war der Therapeut, einer von vielen in meiner Hoffnung, und der hat es geschafft, mich abzuholen.
Gab es da schon Gott in deinem Leben seinerzeit?
Nicht mehr. Also ja und nein. Und zu der Zeit habe ich alles mit Gott abgeschlossen. Weil ich auch nicht wusste, dass es einen Gott gibt, der heilt. Habe ich nicht gewusst. Den Gott der Gnade, den fand ich nach meiner Kindheit. Ich bin als Mormone geboren und aufgewachsen. Das war alles ein bisschen anders, religiös gesehen. Aber als ich den Gott der Gnade kennengelernt habe, den habe ich nicht verstanden, was Gnade ist. Und ich fand es einfach nur erleichternd, dass man glauben darf, ohne was tun zu müssen. Ja. Das war für mich so. Und das war, so habe ich den Gott in einer Freikirche kennengelernt. Da sind wir dann auch hingegangen. Aber ich habe nie verstanden, dass ich wirklich zu ihm kommen kann, zum Vater oder auch zu Jesus, um was zu verändern. Das war immer nur so
Theorie.
So kennt man, aber passiert bei keinem.
Ja, da war was.
Ja.
Und dann macht der Therapeut dir tatsächlich eine Tür auf und sagt, ihr müsst euch trennen. Und du hast gesagt, Bingo.
Ja. Weil ich nicht glücklich war. Mit den ganzen Umständen.
Wie lange warst du getrennt die erste Zeit?
Effektiv getrennt haben wir uns, als ich erfahren habe, dass sie schwanger ist. Dann bin ich gegangen. Aber mit Freude. Das war das Komische. Ich dachte, ich werde gefangen gehalten mit einem Kind. Und musste raus. Und der Therapeut hat mich dabei halt unterstützt. Und ich konnte, also mein Leben war ja so anders, dass ich überhaupt nicht unterscheiden konnte, was jetzt gerade passiert. Geistlich überhaupt nicht. Da gab es keine Chance. Und ich hatte aber auch niemanden in meinem Leben, der mir irgendwann gesagt hätte, schau doch mal in eine andere Richtung. Von meinen Freunden oder von meiner Familie hat nie, also ich habe das so gut alles dargelegt, dass alle auf meiner Seite waren,
du hast plus Tochter.
Genau. Weil ich auch so überzeugt war davon. Unbewusst.
Hast du gedacht, dass deine Frau dir so ein Ei legt, damit du hier bleibst?
Ja. Vielleicht auch unbewusst, aber ja, genau. Mhm. Bei unserer ersten Tochter war das schon so ähnlich, weil ich ja damals auch schon in diese Richtung gedacht und gelebt habe, von Sucht und Depression. Also nicht wirklich so ein klares Lebensbild hatte. Mhm. Und beim Elias war es dann irgendwie für mich, that's it.
Wie hast du reagiert, als ich dir das sagte, dass ein Kind unterwegs ist?
Stand an der Terrasse von unserer damaligen Wohnung und habe geraucht. Ich habe ja bis vor kurzem extrem viel geraucht. Stand da und habe gesagt, das war's jetzt. Also hat mich überhaupt nicht berührt, obwohl ich Kinder liebe und ich bin wunderschön. Also heute hat sich ja alles auch mit ihm in eine Richtung gedreht, die völlig neu ist. Aber für mich war das, ich war eiskalt. Keine Emotionen zugelassen, die Simone gezeigt hat. Und von mir gab es keine Emotionen, weil ich einfach nur durch den Therapeuten auch bestätigt wusste, jetzt muss ich hart bleiben.
Jetzt geht's raus.
Jetzt muss ich gehen.
Wo bist du hin?
Ich habe damals in ganz Europa gearbeitet, habe eine Wohnung in Portugal gehabt, bin nach Portugal und unsere Tochter, damals meine Tochter, mitgenommen, der Mutter der Simone entzogen, also wahrhaftig, unglaublich, und zwar, weil ich grundsätzlich nicht so bin. Also die Leute hätten mich nie so eingeschätzt, dass ich das war nicht so, das plane ich jetzt, dass ich jetzt das mache, sondern ich dachte, ich habe recht. Ich dachte, Simone, da stimmt was nicht bei ihr.
Ah.
Weißt du?
Ah, okay.
Ich muss sie dort rausholen.
Ganz schräg. Die muss raus, sonst geht die zugrunde, meine Tochter. Ja. Also das kann man ja sich alles einreden. Muss
sie mitnehmen. Das
funktioniert ja, ne?
Ja, genau.
Das funktioniert ja.
Genau. Ah. Und der Therapeut war mein Supporter. Das war ja dann das heute gesehen, aber damals war das für mich ja noch einfacher dann, so einen harten Weg zu gehen, der ich gar nicht bin.
Ja, der hat dich ja im Prinzip bestärkt. Sei du selbst.
Ja.
Und der du selbst, der hat seine Tochter genommen und ist ab.
Als schwerstdepressiver, schwerstdrogenabhängiger, also mit und sexsüchtiger, habe ich das so, und keiner hat es gemerkt. Das ist total abstrus.
Wie kann man denn leben in so einem, also schwerst sexsüchtig, sagt mir was aus Berichten von anderen. Schwerst depressiver, da kann ich aus dem eigenen Leben sprechen. Ja. Und dann hast du noch eine Tochter.
Ja. Und hab aber, ja genau, das, und hab das irgendwie, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, hingekriegt, aber ich kannte kein anderes Leben. Ich war nicht von heute auf morgen anders, ich war immer so. Und ich musste, also ich kannte kein anderes Leben. Das war für mich, so war's. Ich konnte nichts anderes greifen und habe versucht, halt durch Therapien irgendwie, weil ich schon wusste, dass es irgendwie nicht passt, was ich hier tue, logischerweise, aber ich kannte nichts anderes.
Du warst ja nicht nur auf dem Highway to Hell, sondern du warst ja in der
Hölle. Genau. Und hab's nicht mal, ich habe schon gemerkt, dass ich war ja wirklich sehr, sehr traurig, aber ich habe gemerkt, da komme ich nicht mehr raus.
Wie hat denn deine Tochter mit so einem Papa gelebt?
Dadurch, dass sie nur mich hatte, haben wir uns, ich war mir bewusst, dass ich hier viel unterschwellig, weil sie hatte die Dinge, teilweise kamen sie dann auch raus irgendwann, aber ich wusste, was ich ihr antue, das war mir bewusst. Ich wusste, was ich ihr für ihr Leben ihr bereite, durch mein geheimes Leben, das ja rüberkommt, unterschwellig, also in der Seele, würde ich jetzt mal sagen, nicht im Geist,
sondern
in der
Seele.
Strahlt aus. Aber trotzdem waren wir füreinander da und ich habe sie über alles geliebt. Und
ja, und dein Sohn, wolltest du ihn auch sehen? Oder?
Immer, ja. Immer, das war für mich ganz, ganz schwierig, weil ich, also ich war, wie viele, ein Geschiedener, der seine Tochter mitgenommen hat. Das ist auch, da ist man nicht alleine. Und das ist völlig okay für die meisten Leute, dass sowas passiert. Und hatte halt noch einen kleinen Bub, der woanders war, den ich halt versucht habe, immer wieder zu sehen. Ich gehörte einfach zum Teil von vielen und das hat keiner schlimm gefunden. Ganz, also.
Und wenn du deine Frau gesehen hast, hast du die ignoriert oder hast du?
Die habe ich angefangen zu hassen. Als sie angefangen, warum? Weil sie geglaubt hat.
Ah.
Und zwar.
Sie glaubte an Jesus?
Fanatisch, meiner Meinung nach, weil sie, das war ja alles heute gesehen, kann ich das verstehen, aber damals, konnte ich ja nicht sehen, was ich gerade tue und was ich einem Menschen damit, also Simone, antue. Und deshalb war es für mich, konnte ich ihre Not nicht sehen. In ihrer Not hat sie, Gott sei Dank, mal richtig ausgedrückt, den Begriff, sich zu Gott gewendet und nicht zu Therapeuten oder was auch immer. Das war für mich ein No-Go. Das war, also da hat für mich Gott, da habe ich Gott, da ist für mich Gott gestorben. Ich habe gegen ihn gearbeitet.
Wie sah das konkret aus?
Also ich wollte Simone in die Psychiatrie geben, weil sie nur noch vom Glauben geredet hat und weil sie zu christlichen Veranstaltungen gegangen ist. Und habe ich gesagt, ich bringe dich also ich wollte die Kinder retten von ihrem Wahnsinn, von ihrem Fanatismus. So sah ich das damals und wollte wirklich psychologisch, gerichtlich das erreichen, dass ich die Kinder, und zwar aus meinem Herzen heraus, rette. Ich wollte meinen Sohn von diesem fanatischen, gläubigen Frau da raus haben, damit er nicht so wird wie sie. Und hatte nur Zuspruch.
Von außen?
Ja, wo ich ihn da gesucht habe, durch meinen Lebenswandel seit Jugend an oder Kind an, hatte ich ja nicht so viele enge Freunde. Die sind ja immer, irgendwann habe ich sie, weil ich mein zweites Leben war ja so dominant, dass ich ja nicht wirklich Beziehungen eingehen konnte, auch keine freundschaftlichen, weil ich ja mich irgendwann geschämt habe für wer ich bin und das ja gar nicht irgendwie, wenn wir jetzt früher vor ein paar Jahren reden würden, wäre jetzt schon mein Plan, was passiert, wenn ich hier wegfahre, welche Parkplätze fahre ich an, wo, was treibe ich, was.
Wo die berühmten Wohnwägen stehen.
Nee,
Oder so Selbstbefriedigung, oder?
Selbstbefriedigung, sexuelle Begegnungen jedes Geschlechts. Das sind so Sexparkplätze, die gibt's überall.
Da meine ich ja mit Wohnwägen und da stehen ja diese mit Luftballons dran, das meinte ich, ja.
Die nicht.
Ah, okay.
Es war schon eher, es waren alle frei dort und nicht georganisiert.
Okay.
So Schulenparkplätze. Ja. Das erzähle ich jetzt so banal, das wusste keiner. Diese Aufenthalte zum Beispiel, die waren aber wahrhaftig in den letzten Jahren vor meiner Veränderung mein Leben. Nur.
Das hat auch einen furchtbaren Stress verursacht.
Ja, und dann
Horrorstress.
Halt, ja, unfassbar, weil für die Außenwelt war ich ein sehr erträglicher Mensch. So wie heute, in Wahrheit. Also, ich würde heute, damals auch so mit dir reden, nur.
Kürzer?
Kürzer oder halt nicht frei. Ich hätte das, aber sonst würdest du, keiner hätte mich durchschaut. Keiner hätte das auch nur in meinem Angesicht, niemand konnte sehen und erkennen, was in meinem Kopf vorgeht.
Welches Monster da am Werke ist?
Ja, krass. Ja, unbeschreiblich, also unbeschreiblich.
Überspringen wir mal die Zeit. Wie kam es zur Veränderung?
Das war abstrus. Also, ich weiß nicht, ob die Simone erzählt hat von dem Hauskauf. Also, ich habe sehr viel Geld verdient und konnte es nicht mehr ertragen, als Vater meinen Sohn nicht zu haben. Und habe ich dazu ein Haus, kaufst, es muss nur so groß sein, dass ich dich nicht sehe, mit dem ich zu tun habe und am besten noch mit einer Lebensgefährtin dort wohne, aber ich will meinen Sohn erleben, also aufwachsen, ich möchte, dass er mich als Vater erlebt, so rum eigentlich. Das war mir sehr wichtig, weil ich sein wichtig bin, weil sie so fanatisch, sondern einfach, weil ich ihn vermisst habe.
Du hast also trotzdem gesagt, ich gehe so weit, um der Liebe zu meinem Sohn willen, ja, dass ich diese fanatische Frau irgendwo unterbringe, in meiner Nähe.
Die damals, zu dem damaligen Zeitraum, hatte ich viel Vertrauen zu ihr. Die Firma hat so viel Umsatz gemacht, dass ich eine GmbH daraus gemacht habe und die habe ich ihr überschrieben. Also die hat ich habe damals schon wieder sehr vertraut. Sie war die Einzige, mit der ich das hätte machen können.
Dann war aber der Hass nicht mehr da, oder? Oder sagen wir, im Schwinden.
Der war anders. Es hat sich heute gesehen, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, ist das schon sehr krass, was so in einigen Abschnitten im Leben passiert ist, dass er nicht von mir ist.
Und dann hast
du... Behütet.
Ja.
Unfassbar.
Und dann hast du ihr gesagt, du, was hältst du davon, wenn wir zusammen sind?
Ich dachte damals, dass sie mich liebt und dass sie ohne mich nicht kann.
War das
berechnend? Das hat mich sehr belastet.
Ah, okay.
Weil sie immer eben so durch ihren Glauben, das weiß ich erst danach, hat sie halt eine Hoffnung gehabt, die ihr durch... Prophetien und durch andere Menschen zugesagt wurden, dass wir wieder vereint werden. Das wusste ich nicht. Und sie war halt immer so nett zu mir. unerträglich und ich musste immer böser zu ihr werden, damit sie mich in Ruhe lässt, weil ich das nicht wusste und auch nicht hätte hören können, weil ich sie dann, weil es nicht in meinen Gedankenhorizont passte, wenn sie mir es gesagt hätte. Die eine Prophetie, die hat sie mir mal geschickt, wo ihr vor vielen Jahren, vor sich etwas verändert hat, ihr jemand Wort für Wort gesagt hat, wer ich bin, als sie wieder zurückkomme, die habe ich nicht gelöscht, aber die habe ich mir nie angehört. Sowas war für mich ein No-Go. Das war für mich Manipulation. Alle Christen, die zu irgendwelchen tollen Menschen laufen, waren für mich arme Frösche, die ich will Prophetie, ich will Heilung, ich will was auch immer. Und dann kam es halt mit dem Hauskauf und dadurch waren wir halt wieder zusammen. Ich koche gerne, ich habe dann auch immer wieder mal gekocht. Und wir waren wieder in einem Haus halt, irgendwie. Ich unten mit meinem Wahnsinn, immer noch, permanent.
Und mit deiner Partnerin?
Nein, die hat woanders gelebt.
Also die hast nicht mit ins Haus genommen?
Nein, das hätte ich auch nicht gemacht. Das habe ich nur geredet, damit das Haus groß genug ist. Aber das hätte ich nie gemacht, wegen Elias.
Das muss man sich vorstellen, wie dir es da ging.
Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Nein, es geht nicht. Das ist für mich manchmal, wenn ich so, Simone hat jetzt vor 2 Tagen ihr altes Heftchen gefunden, wo sie Episoden aufgeschrieben hat in unserer Trennungszeit. Für mich ist das heute unglaublich, was da war. Unfassbar. Das ist nicht, also für mich auch, also ich bin nur sprachlos, wenn ich heute sehe, wer ich bin.
Jetzt bin.
Ja.
Dann wohntet ihr in diesem Haus. Mhm. Wie kam es zur Ernährung?
Zwischen Simone und mir?
Ja. Ich meine, erstmal wohnten wir hier so.
Zur Not. Also das war die Not, weil wir einfach zusammen waren und weil sie halt sehr, sehr nett war. Mhm. Weil sie einen anderen Glauben hatte, also weil sie geglaubt hat.
Weil sie geglaubt hat.
Und nicht fanatisch gehofft hat, dass ich endlich wieder zurückkomme, sondern sie hatte einen Frieden in sich, der schien irgendwie schön langsam vielleicht bei mir auch etwas zu tun.
Das habe ich ja nicht gemerkt. Gemacht, dieser Frieden, dass du dachtest, die schwebt hier durchs Haus.
Boah. Das habe ich nicht gemerkt. Mhm. Ich war so in meinem Sucht und meinen Depressionen gefangen, das habe ich nicht wirklich realisiert. Mhm. Das ist unterschwellig, kam das bei mir rüber. Also wie gesagt, das ist einer der Episoden, wo der Herr macht, was er will, wo Gott macht, was er will, war der Kauf des Hauses und dass ich mit ihr zusammenziehe, das war heute gesehen ein Wunder. Das hätte ich eigentlich, macht ja keinen Sinn.
Ihr wart ja schon 7 Jahre getrennt.
Ja, das macht ja keinen Sinn.
Nee.
Also nicht 7, damals waren wir 3 getrennt, dann haben wir noch, oder 4, dann haben wir noch 3 Jahre, ich als Wahnsinniger dort gelebt. Anders geht es nicht.
Und wie kam es zur Annäherung an Gott?
Überhaupt nicht. Keine Sekunde. Also ich habe Gott gehasst und gehasst und gehasst. Man durfte kein Wort reden. Und wenn man geredet hat, habe ich gesagt, okay, du redest über Gott, dann hörst du mir aber auch zu, weil das musst du dir dann auch anbieten lassen, wenn du wagst, mit mir über Gott zu reden. Und Simone hat dann, ich bin mit ihr nach Hamburg und da hat sie so Veranstaltungen besucht. Ich wollte mit Elias immer zusammen sein. Dann war ich mit ihm zusammen und dann hat sie eine Veranstaltung organisiert. Bei uns in Schmitten. Und genau in der Zeit das war zur Weihnachtszeit, also kurz vor Mitte Dezember im 2018. Ich kann mich echt an wenig erinnern, weil ich sehr viel konsumiert habe. Also Datum geht gar nicht.
War das, ne? Und da war diese Veranstaltung.
Ja, vom Wahnsinnigen. Wortwörtlich. Und ich habe ihr halt, weil sie ganz alleine war, sie hat irgendwie trotz ihren christlichen Kreisen irgendwie niemanden sich gesucht oder gehabt, der ihr hilft. Und habe gesagt, ich mache deine Technik, ich mache die Stühle, weil es schon, das war so in einem großen Zentrum, einem evangelischen Zentrum. Und aber einfach nur, weil wir uns damals schon nicht schlecht verstanden haben. Also wir hatten ja schon, das war ja schon Richtung Ende, wenn man so möchte. Aber Und dann war ich da, dann kamen die ganzen Christen. Das war damals halt für mich völlig abartig. Und dann sitze ich so da und halte die Kamera und filme das alles und war schon innerlich gewappnet und wagt mich nur nicht, mich anzusprechen. Ich weiß es, mich zu wehren. Und tu es dann auch.
Pass auf.
Genau. Und dann hat sich das Gebetsteam ständig, das da mitgereist ist, immer umgedreht zu mir. Und das habe ich natürlich gemerkt und habe mir gedacht, die Simone hat das alles eingefädelt. Und habe mich echt vorbereitet, da jetzt voll dagegen anzugehen. Und zwar einfach nur, weil ich Recht habe. Es gibt keinen Gott und es gibt niemanden, der irgendwas verändern kann. Und habe völlig vergessen, das ist der Wahnsinn, dann in dieser Zeit, ich habe völlig vergessen, dass ich vor ein paar Wochen aufgegeben habe. Also völlig. Nicht am Suizid, kam nicht mehr in den Sinn, war auch schon sehr oft sehr knapp dran, aber war nicht am Thema, weil ich am Vater bleiben wollte und meinen Kindern nicht das auch noch mitgeben wollte und gehe. Aber ich habe gemerkt, ich kann mich nicht ändern. Das habe ich versucht und habe aufgegeben, dachte, okay, dann bin ich, wer ich bin und muss mich jetzt halt den Rest meines Lebens mich durchwursteln, durchlügen. Also die Joy. Lüge war das Beste. Und
das Lügengebilde am Leben halten.
Genau, genau. Also das war dann für mich Fakt. Anders ging es nicht. Es gab keine Lösung für mich und Gott war keine Lösung. Auch nicht mal in der letzten Hoffnung hat er für mich keine Rolle gespielt. Und dann der Prediger, der dort war, kam immer bei mir vorbei und habe ich immer berührt. Die Psychotricks kenne ich auch, dachte ich mir, dass er so langsam Nähe zu mir sucht und so. Und mich auch darauf vorbereitet. Und dann nimmt er mich an der Hand und zieht mich vor. 100 Leute oder so, über 100 Leute. Kamen dann doch mehr als gedacht.
Warum bist du mit?
Wie meinst du?
Wenn er dich nach vorne zieht?
Ja, das habe ich ihm, das war für mich schon echt schwierig, aber ich konnte nicht. Also er hat mich hoch vorgezogen und dann zieht er mich so vor, schaut mich so an, fängt an zu beten. Da stellen sich viele diese klassischen Beter um dich herum, damit man nicht umfällt, was mir überhaupt nicht gefällt bis heute. Auch heute als ein anderer mag ich das nicht, wenn Leute herumpurzeln. Das gefällt mir einfach nicht.
Aber du redest ja, keine Geschichte. Und wir reden ja nicht über Theologie.
Genau, genau, sehr wichtig. Und dann hat er für mich gebetet und hat dann prophetisch über mich geredet. Er kannte nichts über mich, das wusste ich aber erst danach. Ich dachte, der war vorbereitet. Und dann war ich so sprachlos und so wütend, dass ich ihn zuerst versucht habe, in meinen Augen zu töten, weil mir zu viele Leute da waren. Dann hat sich sein Wesen verändert, geistlich. Also ob ins Gute oder nicht, das ist jetzt egal, aber es hat sich etwas, ich war nicht mehr hier, ich war nicht mehr am Präsent. Und dann habe ich nur noch also ich wollte ihn aus dem Fenster schmeißen, ich wollte ihn wirklich physisch stoppen. Dann habe ich ihn nur angeschrien und habe ihm gesagt, das habe ich mir noch getraut, was willst du von mir? Weil ich nicht mehr ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und dann, das hat mich ein bisschen verunsichert, war aber nicht berührt. Ganz wichtig. Also ich hatte keine geistliche Erfahrung, sondern nur, ich war geistlich, habe ich nicht mehr, fleischlich nicht mehr da. Und das hat mich so verunsichert, dass
ich. Du warst in einer anderen Welt quasi.
Ja, ich habe auch andere Dinge gesehen. Und dann habe ich ihn angeschrien, habe ihn gefragt, was willst du von mir? Und dann ist er wieder da, schaut mich an und ich frage mich, ich will nichts von dir. Und sage ich, mit dir rede ich auch nicht. Wahrhaftig, wortwörtlich und auch physisch, plastisch war das die Wahrheit. Das war jetzt nicht so ein hoffnungsloses Schreien, es war so. Und dann hat er weiter gebetet. Vom Gebet habe ich nur Nuancen mitbekommen, weil das ein Riesending in mir war, das ich aber nicht erkannt habe. Und dann hat er aufgehört zu beten und ich habe nichts gemerkt. Ich habe keine Veränderung gespürt. Ich war nur aufgewühlt. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und dann war die Versammlung zu Ende und dann kamen Leute zu mir und waren, betest du bitte für mich? Und dann,
du für sie?
Genau, die kamen dann zu mir und dann, du musst jetzt für mich beten, ich gehe jetzt zu einem Menschen, der stirbt, ich brauche dein Gebet. Und ich schaue den so an, bei mir hat sich ja nichts getan. Also ich habe nichts gemerkt und schaue den so an und denk mir halt nur, weil ich ja...
Was willst du von mir?
Genau, was willst du von mir? habe dann gebetet, aber wusste gar nicht, was ich da jetzt tun soll, kannte aber schon Gebet und so. Also es war für mich ja alles Blödsinn. Und dann kam noch ein anderer, also viele kamen her, das war für mich sehr, sehr befremdend und nicht schön, sondern sehr, sehr beängstigend und sehr einengend. Und einer kam dann zu mir, ein Lobpreiser, und hat mir gesagt, wenn du irgendwann mal irgendetwas machst, ich will deinen Lobpreiser sein. Und ich denke mir, Lobpreiser, was? Und dann habe ich das so ganz abwesend, habe ich ihm einen Zettel in die Hand gegeben, und dann schreib halt mal auf, weil ich nicht wusste, was er von mir will. Also weil ich die Prophetien nicht gehört habe, die über mich gesagt wurden. Die habe ich nicht gecheckt, weil ich ja in einem anderen Kampf oder einem anderen, das war für mich ja nicht so greifbar und nicht nötig. Ich habe nichts gesucht. Ich wollte ja nichts hören. Sie brauchte nichts. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass ich geheilt werde. Das war für mich alles nur ein Blödsinn. Und bin dann nach dieser Veranstaltung, es hat sich nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, laut anderen, dass ich am nächsten Tag völlig verändert aussah. Ich hatte eine andere Ausstrahlung und auch eine andere Haut und Gesicht und so weiter. Das habe ich aber nicht erkannt. Das haben nur andere mir gesagt, dass es sehr, sehr auffällig ist, weil ich kannte ja niemanden dort. Und das war sehr, aber das hat mich auch nicht interessiert, weil ich es nicht gesehen habe und auch nicht erkannt habe und auch nicht gespürt habe in irgendeiner Form. Und dann bin ich wieder in mein Leben zurück und habe alles schon geplant, also wortwörtlich. Also ich bin, man kann sich das so vorstellen, ich bin am Sonntagabend nach Holland gefahren und wenn es gut kam, am Donnerstag dort angekommen. Rest.
Reden wir uns mal nicht drüber, was
muss man nicht reden, was nicht da gewesen ist. Ja. Oder manchmal gar nicht angekommen oder was auch immer. Und das war mein Leben. Ich kannte es nicht anders und das habe ich vorgehabt. Das heißt, ich bin da losgefahren und war dann wieder unterwegs und habe mir aus praktischen Gründen, ich kann das mal so offen erzählen, also es ist nicht so oft, es ist fast das erste Mal, also einmal so mit Simone haben wir das erzählt, aber ich bin dann holländische Grenze, Coffeeshop zurück und dann mein Leben gelebt, wo, was auch immer das dann war, das wäre jetzt zu heftig und wollte dann wieder alles starten. Und das habe nicht mehr an die Veranstaltung gedacht, habe mir einen Joint gedreht, habe den auch geraucht. Ich habe damals noch sehr viel Zigaretten geraucht und da war der Joint Beiwerk. Also
Vorbereitung.
Ja, 20 Joints, kein Problem und 40 Zigaretten noch dazu, kein Problem pro Tag. Und halt auch chemische Drogen, weil ich halt einfach zu viel Geld verdient habe. Ich konnte mir Kokain leisten und so weiter. Und auch Crack teilweise, bis ich gemerkt habe. Also Crack war früher, also in der Zeit, dass ich quasi nur im Rotlichtmilieu gelebt habe, heimlich. Also was anderes gab es für mich nicht. Und dann will ich das rauchen und dann habe keine Wirkung gemerkt und habe auch keinen Spaß daran gehabt und konnte auch nicht weitergehen. Und das ist mir dann schon aufgefallen, dass das irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich krieg die, also für mich war das Paket Depression, sexuelle Pläne und Drogen, das war für mich das war mein Leben. Das war alles. Das ich kannte. Das ging nicht mehr. Und ich habe das aber nicht gecheckt. Ich war komplett verwirrt und habe mich dann versucht zu zwingen, da hineinzukommen in das Leben. Und es ging nicht und ging nicht und ging nicht. Und ich habe nicht gemerkt, das hat erst ein bisschen gedauert, was passiert gerade. Und dann war das alles einfach weg. Das war irgendwie ganz, ganz schräg. Und ich bin dann weitergefahren, weil ich nicht mehr das alles tun konnte und ich es eben nicht so ganz verstehen konnte, was gerade passiert. Und während der Autofahrt kam mir Gott.
Jetzt langsam.
In den Sinn. Anscheinend hat es mit diesem Gebet zu tun.
Ja.
Das kam plötzlich, das war wie so ein Puzzle, plötzlich hat sich so alles so vor mir klar aufgebaut und ich konnte plötzlich alles so mehr und mehr erkennen, was da anscheinend passiert ist. Und habe dann angefangen zu beten im Auto und so ganz, habe viele Fragen gehabt, die sich immer alle von selbst erledigt haben. Ich habe also echt kritische Fragen auch, weil ich das ja alles am, ich war da schon noch echt am Kämpfen, weil es für mich nicht am, was passiert hier mit mir, das konnte ich nicht am akzeptieren, weil ich ja nicht wusste, was mache ich jetzt. Und habe sehr, sehr persönliche, geistliche Erfahrungen im Gebet gehabt und so kurz gesagt, von einem Moment auf den anderen habe ich alles verstanden. So über die Heilung, dass ich an das was ich zu tun habe. Also dass ich jetzt ich habe gesehen, dass ich bin geheilt. Ich hatte keine Depressionen mehr. Das hat mich am meisten verunsichert, weil du kannst es verstehen. Die meisten können es ja gar nicht nachvollziehen. Ich weiß, was Depressionen sind und ich ahnte, was es ist, sie nicht echt zu haben. Also wirklich einfach, dass sie nicht da sind. Das konnte ich echt unterscheiden.
Und du wusstest, was Sexsucht ist?
Ja. Und ich konnte es nicht mehr leben.
Und du konntest nicht mehr leben.
Und ich konnte keine Drogen mehr nehmen. Und die waren ein Muss. Also die Zigaretten, die waren ja, aber, und das war alles nicht mehr notwendig. Das war dann von einem Moment auf den anderen. Ich musste stehen bleiben, weil ich so viel geweint habe, weil
das ganze Leben läuft ja da wie ein Film ab wieder, oder?
Ja, und ich konnte anscheinend erkennen, was es heißt, wenn man Vergebung bekommt. Weil ich hatte keine Schuld.
Vergebung.
Ja, weil ich habe nur aus Schuld gelebt, ja. Weil ich wusste ja, was ich tue. Ich habe immer, meine Hauptsorge in meinem Leben war Schuld. Und die war weg. Und deshalb ist es ganz was Besonderes. Das ist wirklich
dass einer, der unfassbar. Im Prinzip absolut ablehnend ist, trotzdem Christ wird.
Wird, ja, oder von Gott einfach angesprochen wird. Ist, ja. Das war für mich schon sehr, sehr, also damals noch schräg, aber sehr, sehr schnell also unfassbar, weil die Depressionen, die kamen nicht mehr. Ich kannte das, ich hatte schon so Freiheitslöcher in meinem Leben, wo ich am frei war davon, aber das war schon was Außergewöhnliches.
Aber du hast heute nicht drum gerungen, mit Gott mach mich gesund.
Nie. Das wusste ich nicht, dass das geht.
Wie geht's dir heute? Das war 2017 oder sowas?
19.
Ja, okay, 19. Wie geht es heute?
Für mich sind die 3 Jahre, die ich jetzt geheilt bin, lerne ich mich kennen.
Ist das schwierig?
Nein, das ist der Hammer. Also wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Das ist, weil ich mich können die Dinge, für mich ist alles anders. Also ich kenne mich nicht. Also ich bin seit 3 Jahren lebendig. Und deshalb ist alles gut. Also alles ist und ich bin aber nicht blauäugig und ich weiß, dass es die Dinge alle man bleibt immer wieder hier auf dem Boden, aber so geistlich gesehen, das ist außergewöhnlich schön.
Vielen Dank. Hier blinkt die Festplatte. Blink, blink. Und jetzt hören wir noch mit dem Super Happy End auf. Und dann hast du Simone gesagt, pass mal auf, das ist mir passiert. Und wie hat sie reagiert?
Sie wusste, dass das irgendwann sein wird und war völlig entspannt.
Das ist unglaublich.
Das war echt eine Frechheit.
Ach, jetzt, genau. Du, komm, wir feiern. Du, das war mir klar.
Sie hat so einen starken Glauben, also das war schon was Außergewöhnliches. Also dass Simone als Ehefrau zu haben, das ist schon im Glauben was Außergewöhnliches.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir.
Darf ich dir noch meine Schlussfrage stellen? Mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Gibt es da was oder... Bist du buchfrei?
Ich habe wenig gelesen, weil ich viel andere Dinge geschehen sind. Aber ich habe ein Buch, das ich wirklich wichtig finde, vom Titel her und das mich heute noch sehr bewegt. Nämlich? Also eigentlich jetzt gerade. Das heißt Geist, Körper und Seele von Andrew Womack. Ja, genau.
Das ist das Buch. Jetzt müssen wir die anderen 3 Fragen ganz schnell durchhauen.
Hauen wir sie durch oder lassen wir sie?
Nein! Also, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 4 Jahren?
Zum Rauchen.
Wann Wann hast du es geschafft?
Vor 3 Jahren. Nee, vor 1,5 Jahren. Aha. Und auch ganz, ganz, ganz toll. Also ein Wunder. Dass ich nicht noch mehr rauche, Wunder. Ist noch ein Wunder von vielen Unzähligen eigentlich.
Ich frage jetzt nicht nach. Tut mir leid, Leute, tut mir leid. Ich frage nicht nach. Die dritte ist, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir, passt dir irgendwie, ne, in diesen paar Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Also Gewohnheiten, das ist also Gedanken sind sehr, sehr starke Gewohnheiten und ich glaube. Und zwar an das ist das Obstruse an mich auch. Dass ich lebe jetzt und dadurch, das ist was Außergewöhnliches. Ich hatte mich ja nie gesehen, nie als ein Mensch gesehen. Deshalb ist es wunderschön. Das ist eine der Gewohnheiten, die sind die schönsten, die sich jetzt verändert haben.
Vielen Dank. Boah, letzte Frage, Plakatfrage. Was kommt drauf?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das schreibe ich dir.
Okay. Das ist cool.
Echt?
Ich danke dir. Nicht zu viel versprochen, oder? Hinterlass dem Emanuel fette, fette Daumen, bitte. Und teile den Film. In einer Zeit, wo so dermaßen sexualisiert ist und Männer, hauptsächlich Männer, unter ihrer Sexsucht leiden, schick den Film durch. In 2 Wochen gibt es den nächsten Film. Ich kenne ihn schon und ich freue mich jetzt schon. Auf in 2 Wochen. Macht's gut und bleibt super fromm. Bis dahin, tschüss.